stellen wir uns vor oder wir wünschen uns, und wenn wir mit Gott gehen, dann gibt es keine Probleme mehr. Wäre doch schön, oder? Das ist leider nicht der Fall, wie wir sicherlich alle mitbekommen haben. Aber, ich brauche noch einmal die PowerPoint hier. Ein Leben als Christ ist nicht ein Leben ohne Probleme, aber ein Leben mit der Lösung. Das ist der Unterschied. Ja? Und Lösung ist Christus. Wir gehen mit ihm. Heißt nicht, dass, wie gesagt, dass nicht Probleme da sind, aber dass wir wissen, der Herr ist bei uns und er leitet uns. Damit will ich überhaupt nicht die Probleme kleinreden, sondern den Heiland in seiner ganzen Größe präsentieren. Und das tut auch Matthäus, den wir gerade studieren. Und er zeigt, wie Jesus, bevor sein Dienst überhaupt beginnt, erprobt wird. Und das finden wir in Matthäus 4. Und ich lese einmal schon mal den ganzen Abschnitt, dann haben wir den Überblick dafür. Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Matthäus 4, ab Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn oben auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Wir wollen aus diesem Abschnitt drei Lektionen sehen, was wir von Jesus und seinem Umgang hier mit den Versuchungen lernen können. Zuerst, Versuchungen an sich sind keine Sünde. Wir haben in der Einleitung, Wladimir hat den Vers schon zitiert, Hebräer 4, Vers 15 gehört, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das heißt, er ist versucht worden, war trotzdem ohne Sünde. Schlussfolgerung? Die Versuchung an sich ist keine Sünde. Und wir sehen hier, wenn wir nochmal in den Text schauen, wer hat ihn in die Wüste geführt? Der Heilige Geist. Um von dem Teufel versucht zu werden. Gott lässt also zu, dass wir versucht werden. Aber er hat dabei ein ganz anderes Ziel. Er hat nämlich dabei das Ziel, dass wir bewährt werden, dass wir gestärkt werden. Somit ist das Problem nicht die Versuchung, sondern unser Nachgeben. Das Problem ist nicht, dass da Werbung kommt, etwas zu tun, etwas zu wünschen, etwas zu verlangen, das Gott nicht für uns haben möchte, sondern wenn wir darauf eingehen. Aber warte mal. Viele von uns kennen das Vaterunser, oder? Okay. Heißt es da nicht im Gebet und führe uns nicht in Versuchung? Okay, wie sollen wir das dann verstehen? Ich glaube, wir sollen uns der eigenen Schwäche bewusst sein und so beten, dass er uns nicht in Versuchung führe. Denn wenn wir auch diese Versuchung hier von Jesus anschauen, das war ja nicht unbedingt leicht. Und wie wir dann im Garten Gethsemane erkennen, wo Jesus seinen Jüngern sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, da war doch das Ergebnis, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Erkennt unsere Begrenztheit und wir sollen die erkennen und sagen, ich soll nicht sagen, naja, kein Problem, komm her, Versuchung, mit dir komme ich schon klar. Sondern wir sollen erkennen, dass wir den Herrn brauchen, dass wir nur in ihm stark sein können, damit wir nicht stolz werden und meinen, wir können das alles von alleine tun. Denn wenn wir, und hier was, müsst ihr nochmal den Zeiger darauf tun, und helfe einmal. Ja, wenn wir uns der Gefahr bewusst sind, sind wir vorsichtiger als sonst und nehmen auch Hilfe in Anspruch. Wenn wir sehen, es ist rutschig, ja, dann gehen wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder fahren wir vorsichtiger. Gestern früh war es noch ziemlich rutschig auf einigen Wegen und fährt dann halt ein bisschen vorsichtiger. Und Gott möchte, dass wir vorsichtig durch diese Welt gehen. Dass wir erkennen, ich kann auch rutschen, ich kann fallen. Die Bibel lehrt uns, wenn jemand meint zu stehen, soll er aufpassen, dass er nicht fällt. Okay? Und eben auch, wenn wir denken, ja, sowas würde ich nicht machen, dass wir vorsichtig sind. Und selbst hier, wo Jesus von dem Heiligen Geist geführt wurde und 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, wurde er diesen Versuchungen ausgesetzt. Das heißt, selbst Fasten, obwohl es eine Hilfe sein kann, bewahrt weder Jesus noch uns vor den Versuchungen. Lass mich das mal so formulieren. Fasten ist kein Druckmittel, damit Gott tut, was wir sollen, sondern ein Mittel, dass wir besser hören, was Gott will. Ja? Und ich glaube, das ist genau, was Jesus hier getan hat. Er hat hier nicht gefastet, damit Gott ihm das gibt, was Jesus als Mensch gerne haben wollte, sondern er wusste, es kommen Situationen und Herr, ich brauche deine Führung. Und ich will mich nicht vom Essen und von anderen Dingen ablenken lassen in meiner Gemeinschaft mit dem Herrn. So ist Fasten wirklich ein Mittel, dass wir besser hören können, was Gott möchte. Denn das Einzige, was wirklich in diese Versuchung hilft, ist, was Jesus hier hatte, vom Geist geführt zu sein. Denn Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. So, wenn ich weiß, okay, der Heilige Geist führt mich und ich lasse mich von ihm kontrollieren, dann unabhängig von den Umständen werde ich in Liebe, Freude, Friede, Langmut reagieren. Sagst, naja, ich kenne mich, das tue ich nicht. Ja, das ist genau, was die Bibel lehrt. Wir von uns aus tun es nicht. Deswegen brauchen wir ja gerade, dass wir den Heiligen Geist uns kontrollieren lassen. Weil wir alle kennen das, dass wenn wir nicht sagen, Herr, bitte kontrolliere du meine Reaktion, dann werde ich ungeduldig, dann werde ich weniger freundlich. Ja. Aber der Heilige Geist kann nie unfreundlich und unhöflich sein. Er ist Gott, er ist vollkommen, er sündigt nie. Okay? So, wenn wir ihn kontrollieren lassen, dann kommt das auch durch uns hindurch. Und das war auch hier bei Jesus der Fall. Das Problem sind nicht Versuchungen. Das Problem ist nicht, was alle anderen sagen. Das Problem ist nicht, was alle anderen machen. Das Problem liegt, dass wir eine sündige Natur haben, dass dann diese Versuchungen kommen, die, wo wir eine Not schon haben. Okay? Und die Frage ist, wie reagieren wir drauf? Und Jesus zeigt uns hier den Umgang. Wir sollen einmal verstehen, dass Versuchungen von außen an uns herankommen, das ist nicht das Problem. Zweite, was wir lernen können, ist, Versuchungen sind widerstehbar. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wort im Lexikon ist, aber man kann ihnen widerstehen. Ja? Der Text zeigt uns, Versuchungen sind stark, aber Jesus ist stärker. Bevor wir uns nochmal auf die einzelnen Versuchungen eingehen, möchte ich klarstellen, dass die Versuchungen unterschiedlich sind. Auch für jeden unterschiedlich sind. Und die Versuchungen, denen Jesus hier ausgesetzt war, die waren auch auf seine Umstände gemünzt. Dennoch gibt es genug Gemeinsamkeiten, dass wir von Jesu Umgang mit seinen Versuchungen lernen und profitieren können. Einige wenden dann aber gleich ein und sagen, naja klar, Jesus aber ist Gott, dass der der Sünde nicht nachgibt, dass der der Versuchung nicht nachgibt, das ist ja irgendwie klar, aber ich bin ja nicht Jesus. Stimmt, aber Jesus hat keine übernatürlichen Fähigkeiten in Anspruch genommen, um der Sünde zu widerstehen oder um der Versuchung zu widerstehen, sondern jedes Mal Gottes Wort. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes und Versuchung, hau ab, ja? Sondern er hat jedes Mal mit einem Zitat aus 5. Mose der Versuchung widerstanden. Okay? So, er hat das, was Gott uns allen gegeben hat, sein Wort, war dann fähig, den Versuchungen zu widerstehen. Und dabei geht es nicht nur darum, Verse auswendig zu können. Wir lernen gerade Verse auswendig und das ist gut, das ist hilfreich. Aber wir müssen die dann auch auf die jeweilige Situation anwenden können. Die Prinzipien nehmen und sagen, okay, hier ist dann, wie das in dieser Situation, bei der Arbeit, zu Hause, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Nachbarn, wie das dann aussehen kann. Jetzt wollen wir nochmal auf die einzelnen Versuchungen eingehen. Die erste war ja, dass er gesagt hatte, du hast Hunger, da sind ein paar Steine, die kannst du doch mal locker in Brot verwandeln. Und Jesu Reaktion war, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also, du musst den Begierden nicht nachgeben. Natürlich war Jesus hungrig und er hätte die Steine zu Brot machen können. Aber es war nicht Gottes Wille. Es ist nicht falsch, Hunger zu haben. Die Frage ist, wie schaffe ich Abhilfe? Es gibt einmal eine legitime Art und Weise und es gibt eine illegitime, eine unaufrichtige Art und Weise. Wenn du Hunger hast, kannst du sagen, ich gehe in den Laden und kaufe mir was oder ich nehme was von jemand anders weg. Das eine ist legitim, das andere ist nicht legitim. Für Jesus war es legitim zu sagen, ich habe Hunger nach 40 Tagen, spätestens, ja. Aber wie komme ich jetzt an das Brot heran? Und ich warte auf Gottes Zeit und auf Gottes Fürsorge und mache es mir nicht selber zu eigen. Und er zeigt mit seiner Antwort, dass leibliche Begierden uns nicht bestimmen müssen. Er zitiert aus 5. Mose 8, Vers 3. Da hieß es eigentlich zuerst über das Volk Israel, Gott demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Darauf bezieht sich Jesus hier und sagt, es gibt Wichtigeres als nur das Brot. Übrigens auch der Grund, warum wir weiter Gottesdienst machen. Weil wir nicht nur physikalische Geschöpfe sind. Wir leben nicht nur vom Materiellen allein. Und jede Studie kann das nachweisen. Sie haben gerade in Osteuropa früher einige Studien gemacht am Ende des kommunistischen Regimes, dass sie gesagt haben, was war mit den Kindern, die zum Beispiel in den Heimen waren, wo sie denen gerade genug gegeben haben, um zu essen, aber keine Liebe, keine Fürsorge. Und die konnten noch leben, aber die hatten große Probleme, weil da keine Nähe, keine Liebe, keine Hingabe da war. Und es bestätigt genau das, was hier gesagt wird. Der Mensch lebt nicht nur vom Materiellen allein. Dann kann irgendeine Existenz da sein, ja. Aber das ist nicht, wozu wir geschaffen sind, das Ebenbild Gottes zu reflektieren. Und das geht eben nicht nur durch materielle Dinge. Und Jesus weigert sich hier, seine göttlichen Fähigkeiten zum persönlichen Vorteil auszunutzen. Und das ist, wie unser Herr ist. Er ist nicht gekommen, damit wir alle ihm dienen, sondern um uns zu dienen und sich zu geben. Wenn wir Gott vertrauen und seine Absichten erkennen, dann ist das der erste Schritt zum Sieg. Und wir kennen das, es ist nie eine Hilfe nachzugeben. Weder nach dem Bild her, wenn man sagt, eine Flasche Alkohol, das geht doch. und du nimmst das, solltest es nicht, aber sagen wir, du tust es, ja, ist dann damit geholfen? Fühlst du dich dann den Rest deines Lebens besser? Nee. Ja, oder sagen wir mal, wir machen es nicht ganz so drastisch und du sagst, oh, da ist noch so ein schöner Kuchen, ah, ein Stückchen geht noch. Und danach sagst du, oh, das war so eine gute Entscheidung, ich fühle mich jetzt so wohl. Vielleicht dann dem Nachmittag noch, aber am nächsten Morgen sagst du, ah, hätte ich nicht machen sollen. Ja? Und so ist es immer mit der Versuchung. Und Jesus widersteht hier von vornherein und sagt nicht, naja gut, ein bisschen übernatürliche Macht kann ich ja ruhig einsetzen. Ist ja kein anderer da, außer dem Satan, der das sehen würde. Nein, er sagte, hier ist Gottes Wille. Ich weiß, was er möchte und ich lasse mich gar nicht darauf ein. Wir müssen den begehren, wir müssen den wünschen, selbst wenn sie legitim sind. Hunger. Wir müssen den nicht auf eine Art und Weise nachgeben, die Gott nicht gefällt. Zweitens, du musst dich nicht beweisen. Die zweite Versuchung war ja, wo der Satan ihn mitnimmt auf die Zinne des Tempels und dann sagt, ne, spring doch runter, es steht doch geschrieben, der Herr wird deinen Engel befehlen, dass sie über dich wachen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja, und auch hier weigert sich Jesus darauf einzugehen. Er lässt sich nicht provozieren. Denn ist dir das aufgefallen? Der Satan macht das zweimal, Vers 3. Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, lass die Steine doch Brot werden. Und Vers 6 tut er es nochmal, als er ihn dann dort auf die Zinne gestellt hat, da heißt es, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Ja, zeig es doch, beweis doch, dass du das kannst. Ja, aber er lässt sich nicht auf diese Provokation ein. Für ihn ist einzig und allein entscheidend, was Gott will, nicht was andere gerne sehen wollen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir in unseren Entscheidungen wirklich darauf achten, nicht, was möchten jetzt alle anderen, dass ich tue, sondern wirklich rückbesinnen, nicht, wie möchte ich reagieren, was denken alle anderen, sollte ich tun, sondern Gott, was möchtest du, wie soll ich reagieren, wie soll ich denken, wie soll ich in dieser Situation damit umgehen? Auch in den ganzen heutigen Fragen, mit was wir auch in der Gebetszeit erwähnt hatten, mit den Impfungen, mit dem Coronavirus. Nicht, was möchten jetzt die anderen, sondern Gott, wie möchtest du, dass ich damit umgehe? Und Wladimir hatte gesagt, dass wir hinten die Zeitschriften haben, die befassen sich mit dem ganzen Thema. Und es gibt 5, 6 Artikel da drin, sind alle, glaube ich, sehr vernünftig, auch sehr biblisch argumentiert, auch mit dem Umgang miteinander. Also wenn du gerade in dem Themabereich Fragen hast, ich könnte dir die Artikel dort sehr empfehlen. Hier auf dieses Zurückkommen. Jesus hätte natürlich jetzt springen können und das hätte große Aufmerksamkeit und Aufsehen erregt. Aber Aufmerksamkeit ist weniger wichtig, als was wir damit aussagen. Und das, glaube ich, ist wirklich im Kontrast zu unserer heutigen Gesellschaft. Ich glaube, einige Leute tun was einfach nur, um in den Medien zu sein. Besonders die Leute, die sowieso immer in den Medien sind. Ja? Und dann sagst du dann manchmal, was hast du dir dabei gedacht? Ja? Aber ihnen geht es nur um Popularität. Ihnen geht es nur darum, in aller Munde zu sein. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Okay? Sondern was sage ich damit aus? Was zeige ich damit? Was hätte Jesus damit gezeigt, dass er runtergesprungen wäre? Ich bin nicht so wie ihr? Hätte er das gesagt? Auf jeden Fall nicht, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er vom Tempel runterspringen kann und nicht stirbt. Ja? So, es war nicht das, was Gott kommunizieren wollte. Und deswegen lässt er sich hier gar nicht erst darauf ein. Vielleicht nochmal so formuliert. Wir dürfen Gott erproben im Gehorsam, aber nicht ihn versuchen im Ungehorsam. Okay? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Ihn erproben im Gehorsam heißt zu sagen, Gott, ich tue, was du befiehlst und ich vertraue darauf, dass du tust, was du zugesagt hast. Okay? Ich trachte zuerst nach deinem Reich. Ich setze meine Zeit dafür ein, dich zu verherrlichen. Ich mache was ehrlich, was aufrichtig ist und ich vertraue darauf, dass du für mich sorgst. Das ist etwas anderes, als zu sagen, ich springe hier mal runter und hey Gott, wenn es dich gibt, dann wirst du mich davor hindern, dass das jetzt mir Schaden zufügt. Das Gleiche finden wir übrigens bei den Israeliten in der Wüste. Und das wird dann in Hebräer darauf Bezug genommen und erwähnt. Hebräer 3. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten. Nicht Gott hat die Menschen versucht, sondern die Menschen haben Gott versucht. Wie? Das war dort, wo sie geklagt haben, zu sagen, Gott, wir sind hier mitten in der Wüste, wo ist Wasser, wo ist Nahrung? Du hast doch versprochen, du führst uns ins verheißene Land. Dies sieht aber nicht wie verheißenes Land aus. Ja? Und Gott nennt das ihn versuchen. Wenn wir darüber klagen, wenn wir unzufrieden sind, dann ist das nicht nur ein sich beschweren über die Umstände, sondern es ist, wenn man drüber nachdenkt, wirklich die Aussage, Gott, wenn du hinter allem stehst und die Umstände nicht so sind, wie sie sein sollten, dann hast du einen Fehler gemacht. Okay? Und deswegen sagt genau er das und sagte, okay, entweder du sagst, Gott hat einen Fehler gemacht oder du hörst auf, dich zu beschweren. Ja? Und sie sollten hier Gott nicht versuchen. Das heißt, wenn wir tun, was er sagt, dann erproben wir ihn im Gehorsam und sagen, Gott, ich werfe meine Anliegen auf dich und ich vertraue dir darauf, dass du dafür sorgst und dass du mir auch die Sorge nimmst. Ja? Denn er sorgt für euch, ist verheißen. Okay? Das ist ein Erproben, das ist legitim. Ich nehme Gott deine Verheißung in Anspruch. Aber zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und Gott, wenn es dich wirklich gibt, ja, dann musst du dieses oder jenes machen. Das wiederum ist ihn versuchen, was er nicht möchte. Und was hat es mit diesem Zitat auf sich? Selbst der Satan zitiert hier, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Das ist tatsächlich so ungefähr ein Zitat aus der Bibel. Ich tue mal das Zitat dran, wie es in Psalm 91 tatsächlich steht. Und du kannst es mal vergleichen, also wenn du deine Bibel noch auf Matthäus 4 offen hast. Hier ist, wie es im Psalm steht. Denn er bietet seinen Engeln für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Richtig zitiert? Der Teil da fehlt, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Okay? Er nimmt das absichtlich raus, zu sagen, weil die Aussage ist, wenn du auf Gottes Wegen gehst, wenn du mit dem Herrn wandelst, dann wird er dich bewahren. Satan sagt, naja, das passt gerade nicht in meine Theologie. Also, das lassen wir mal schön beiseite und zitieren nur diesen Abschnitt daraus. Okay? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich Gottes Wort gut kennen, dass uns Änderungen auffallen, sonst sind wir immer ein leichtes Opfer von Sekten. Ich habe hier absichtlich neue Weltübersetzung rangetan. Bitte nicht kaufen, nicht lesen. Das ist die Übersetzung der Zeugen Jehovas, die absichtlich den Text geändert haben, damit er das sagt, was ihre Theologie sagt. Okay. Aber das fällt dir nur auf, wenn du wirklich Gottes Wort, Gottes Aussage kennst. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir in einer Welt, die voller Versuchung sind, wie er es ja selber erlebt hat, dass wir widerstehen können und, wenn wir alles getan haben, stehen bleiben können, wie die Bibel es sagt. Okay? Aber dafür muss ich es kennen, deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen. Du musst den Begierden nicht nachgeben, du musst dich nicht beweisen, und du musst nicht alles haben. In der dritten Versuchung nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Wie genau das war, ob das irgendeine Vision war oder wie, keine Ahnung. Aber er zeigt ihm all dieses und er verspricht ihm, ich will dir das alles geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und Jesus sagt dann, geh hinweg, Satan, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel bietet Jesus hier ein irdisches Reich ohne das Kreuz an. Du kannst all dieses haben und du musst gar nicht erst leiden. Du musst gar nicht erst gekreuzigt und abgelehnt werden. Ich gebe dir das so. Einzige Bedingung, der Haken, du musst mich anbeten. Aber Jesus lässt sich nicht bestechen, denn ihm ging es nicht um seine Herrlichkeit, sondern um den Herrn. Es ging ihm nicht darum, was kriege ich, sondern kriegt Gott die Ehre, die ihm gebührt. Und dass wir uns dieses auch in diesem Zusammenhang bewusst machen. Der Teufel bietet ihm alles an, sagt, hier die ganze Herrlichkeit. Ägypten, Rom, Athen und all die Reichtümer, all der orientalischen Fürsten, kannst du es alles haben. Und Jesus sagt, nein, weil das nicht Gottes Wille ist. Und ich werde dich nicht anbeten, weil hierin ist es klar, hier ist, was Gott geboten hat. Du sollst nur den Herrn, deinen Gott, anbeten. Er zeigt damit also, selbst wenn ich alles haben würde, das ist kein Tausch. Und er lehrt das später wieder, indem er sagte, wenn ein Mensch die ganze Welt gewönne, aber Schaden nehme an seiner Seele, was hätte er davon? Okay? Und er tut das hier selber auch nicht. Denn er hat ja gerade die Herrlichkeit verlassen, um uns zu sich in die Herrlichkeit zu holen. Er hatte ja vorher schon alle Herrlichkeit. Er war ewiglich beim Vater im Himmel in der Herrlichkeit gewesen. Warum hat er das aufgegeben, wo zahllose Engel sind und ihm dienen? Weil nur so die Möglichkeit bestand, dich und mich zu sich zu holen. Darum hat er die Herrlichkeit verlassen und sagte, du kannst mir noch so viele Dinge geben, es ist mir nicht das gleiche wert wie diese Menschen, die in meinem Ebenbild geschaffen sind, die im Moment verloren sind wegen ihrer Sünde, aber die ich retten möchte. Deswegen bin ich ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war ja seine Absicht. Und er sagte, ich tausche das nicht. Das ist unser Gott, das ist Christus. So sehr liebe ich die Menschen, dass ich bereit bin, ans Kreuz zu gehen, lieber, als dass mir jemand alle Reiche der Welt schenkt, weil Dinge nicht zu vergleichen sind mit dem Wert einer Seele. Denken wir so? Oder schieben wir Menschen beiseite, damit wir mehr Dinge haben können? Damit wir mehr Erfolg haben, damit wir uns mehr leisten können. Oder haben wir das Herz Jesu zu sagen, ich brauche nicht alles haben. Wichtiger ist, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe. Ich möchte das zeigen aus dem Gebet, das Jesus gesprochen hat, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Johannes 17, manchmal genannt sein hohepriesterliches Gebet. Und ich lese daraus die Verse 3 bis 5 vor. Johannes 17, 3 bis 5. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich, spricht Jesus, habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich hatte die Herrlichkeit bei dir von aller Ewigkeit. Jetzt komme ich zurück zu dir, weil ich in der Zwischenzeit die Aufgabe erfüllt habe, die du mir gegeben hast, nämlich ihnen ewiges Leben zu geben. Das war, warum er gekommen ist. Das war seine Liebe. Und weil Jesus sich seines Auftrags bewusst war, ließ er sich auf keine Kompromisse ein. Ich glaube, wir brauchen das zu sagen, was ist Gottes Absicht mit meinem Leben? Dann kann ich auch durch dieses Leben navigieren. Dann muss ich mich nicht den Versuchungen hingeben, sondern dann kann ich sagen, hier ist, was Gott von mir möchte. Dann sind die ganzen Beförderungen nicht mehr so eine Versuchung, wenn ich weiß, warte mal, dann kann ich gar nicht mehr in die Gemeinde gehen, dann muss ich umziehen, weg von meiner Gemeinde. Vielleicht sollte ich das nicht tauschen. Okay? Nur als Beispiel. Einfach, dass man sich überlegt, zu sagen, Gott, was möchtest du, was ist dir wirklich wichtig. Wenn wir der Sünde widerstehen wollen, brauchen wir die feste Überzeugung, dass Gott unser Bestes will. Das hatten Adam und Eva nicht, als sie versucht wurden, das eine Verbot zu übertreten. Sie haben sich auf die Versuchung konzentriert. Dann, warte mal, das sieht schön aus und ich glaube, das würde auch gut schmecken und es soll uns weise machen. Warum nicht probieren? Nicht zu sagen, nee, Gott hat gesagt, es ist nicht gut für dich. Ich weiß nicht, warum es nicht gut für mich ist, aber Gott hat gesagt und ich vertraue ihm. Sie haben es nicht getan. Jesus hat es jetzt quasi dann erfüllt, um eine Alternative aufzuzeigen. Wenn wir erkannt haben, dass etwas falsch ist, dürfen wir nicht damit spielen. Ach, nur ein bisschen probieren. Jesus war resolut. Er sagte, weich von mir, Satan. Ich lasse mich nicht weiter auf solche Spielchen ein. Ich werde es nicht tun, ich werde den Herrn anbeten. Das ist, was Gott möchte. Und das war auch, wie Josef war in seiner Versuchung. Er flüchtete, als er versucht wurde. Und nur so, wenn wir diese Überzeugung haben, zu sagen, Gott, du meinst es gut mit mir und deine Anweisungen sind gut für mich. Du möchtest wirklich das Beste. Du willst mir nicht den Spaß verderben, sondern du möchtest mich bewahren, du möchtest mich segnen. Dann und nur dann haben wir auch die Festigkeit, bei Familienfesten, auf Dienstreisen oder wo auch immer, den Versuchungen zu widerstehen, wenn alle anderen sagen, ach komm, alle anderen machen das auch, willst du denn außen vor stehen, willst du denn allen jetzt den Spaß verderben oder so. Ja? Sagen, es ist nicht wichtig, was alle anderen denken, es ist wichtig, was Gott darüber denkt. Gefalle ich ihm? Versuchungen sind widerstehbar. Wenn wir unsere Ausrichtung auf Gottes Wort haben, sagen, Gott, was sagst du zu dieser Situation? Wie möchtest du, dass ich damit umgehe? Und noch eine dritte Lektion. Versuchungen sind von Gott begrenzt. Noch einmal Vers 11 in unserem Text. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Nun, auch wenn 40 Tage eine sehr lange Zeit sind, das Ausmaß war begrenzt. Und das hat Gott direkt versprochen. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist sein Versprechen. Es gibt immer einen Ausweg. Und es ist nicht über euer Vermögen, über eure Fähigkeit. Wir müssen nicht sündigen. Und das ist, was Jesus erlebte. Er widerstand den Versuchungen und im Anschluss dienten ihm die Engel. Und wir erwarten nicht, dass wir irgendwo was richtig machen und dann Engel kommen und uns bedienen. Aber das Prinzip ist, dass wir Gottes Fürsorge oft erst nach bestandener Prüfung erleben. Es war nicht, dass er irgendwo zwischendurch gesagt hat, okay, kurze Pause, ja, wir machen mal kurz Unterbrechung hier, okay, hier kommen die Engel, dienen dir zwischendurch und danach machen wir weiter. Sondern er hat die ganze Zeit hindurch den Versuchungen widerstanden und als dann dieser Teil beendet war, dann kamen die Engel und dienten auch unserem Herrn. Okay? Manchmal sehen wir erst, was Gott bewirken wollte, im Nachhinein. Und wir haben vorhin auch bei dem Gebet für die mit der ganzen Corona-Pandemie gesagt, wir wissen vielleicht noch nicht, was das soll. Vielleicht sehen wir das erst weit im Nachhinein, vielleicht erst, wenn wir beim Herrn sind. Okay? Aber wir müssen nicht alles verstehen. Es reicht, wenn wir wissen, zu sagen, Gott, wie möchtest du, dass ich im Moment umgehe? Du möchtest, dass ich für die Autoritäten bete. Du möchtest, dass ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst. Du möchtest, dass ich dir vertraue. Okay, das mache ich. Nun, das gibt jetzt nicht jede detaillierte Handlung unbedingt vor, aber es gibt uns die Richtlinie und die werden nicht außer Kraft gesetzt, egal was die Umstände sind. Daran hat Jesus sich gehalten und so hat er auch der Versuchung widerstanden. Unsere Schwierigkeit besteht meistens darin, wir möchten die Versuchung von vornherein vermeiden, aber Gott möchte uns durch die Versuchung stärken. Er möchte, dass wir im Glauben gestärkt werden, dass wir lernen, ihm mehr zu vertrauen, ihn mehr zu lieben und zu sehen, wie er wirkt, wie er gnädig ist und wie er uns eine Perspektive gibt, die über das Hier und Jetzt und über die materiellen Dinge hinausgeht. Einige von euch, die sportlich sind, die kennen das mit Gewichten. Ja, sagen, wenn ich stärker werden will, dann muss ich die immer mal wieder heben und nicht einen Tag, bis mir alles wehtut und dann 3 Monate Pause machen und das dann wieder von vorne versuchen. Ja? Sondern die Gewichte sind dazu da, um uns eigentlich stärker zu machen. Wenn ich treu Stück für Stück daran arbeite. Und so möchte Gott mit uns umgehen. Die Versuchungen sind nicht dazu da, um uns kaputt zu machen, sondern um uns zu stärken. Ich bestreite nicht, dass die Welt und der Teufel andere Interessen verfolgen. Aber Gott begrenzt es. Und Gott gebraucht es, um uns zu stärken, wenn wir im Vertrauen ihm gegenüber dann auch so leben. Ich lese gerade für meine Stillzeit das Buch Hiob. Das ist genauso. Gott sagt dem Satan direkt zu sagen, so viel darfst du machen, nicht mehr. Und über die Zeit, die er dann leidet, kommt das Hiob zu viel vor. Und er sagte, warum lebe ich eigentlich noch? Aber am Ende sagt er, Gott, du hast diese ganze Zeit gebraucht. Vorher habe ich von dir gehört, jetzt habe ich dich erfahren. Herr, ich habe dich kennengelernt, es war es wert, ich vertraue dir. So möchte Gott, dass wir auch in den Versuchungen ihm vertrauen, wissen, Gott, du liebst mich. Christus hat sein Leben dafür gegeben. Er hat nicht den Versuchungen nachgegeben. Er hat mir ein Vorbild gegeben, aber vor allen Dingen hat er sich selbst gegeben und gesagt, nee, mir kommt es nicht darauf an, einfach viel zu haben, sondern dass viele bei mir sein können in der Herrlichkeit, weil ich Gottes Willen getan habe. So lehrt uns auch Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen. Genau das, was bei Jesus auch geschehen ist. Und wenn wir Jesu Beispiel folgen und ihn um Hilfe bitten, können wir den Versuchungen der Welt widerstehen. Sei die Versuchung jetzt einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf all diese Anweisungen, auf all diese Reglementierung, ich mache einfach, was ich will. Sei die Versuchung, hart gegenüber anderen zu reden. Sei die Versuchung, Dinge einfach in die eigenen Hände zu nehmen. Wenn wir sagen, Gott, du hast den Überblick über alles und du hast uns Anleitung gegeben und hat bei Jesus funktioniert. Ich werde dir vertrauen. Es wird mir helfen, auch in diesem Leben. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm erstmal für dein Heil, wenn du es noch nicht getan hast, und dann vertraust du ihm im täglichen Leben. Versuchungen kommen, die Versuchungen sind nicht das Problem. Gott lässt sie zu, weil er sagt, wenn du dieses wirklich zu Herzen nimmst, dann kannst du widerstehen, dann kommst du stärker daraus hervor, als du hineingegangen bist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das